Ja, dann darf ich auch alle ganz herzlich begrüßen heute Nachmittag. Ich freue mich, dass ich zum wiederholten Male bei euch hier sein darf. Ich war noch in der Helsdorfer Straße und jetzt schon einige Male hier in der Arche. Wir wollen über den Galaterbrief nachdenken, wie wir in der Anmoderation bereits gehört haben von Bruder Alexander Renz. Die christliche Freiheit soll unser Thema sein, was uns der Galaterbrief heute zu sagen hat. Ich stelle fest, in einer Großstadt wie Hannover, da kommen auch immer wieder neue Leute in die Gemeinde. Da gibt es eine größere Fluktuation, wie auf einem Dorf oder so. Und darum darf ich nochmal meine Familie kurz vorstellen. Ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet, schon bald 35 Jahre. Und bin gerne und glücklich mit ihr verheiratet. Das ist meine Silvia aus Österreich, aus Kärnten. Und dann haben wir zwei Kinder, die sind hier außen zu sehen, und zwei Schwiegerkinder. Und haltet euch fest, seit 2 Jahren haben wir einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Hast du gehört, Erich? Ja. Gut, Spaß muss sein. Und vor kurzem hat uns unsere Schwiegertochter diese kleine Enkelmaus zur Welt gebracht, über die wir natürlich auch sehr dankbar sind. Der Erich hat schon 12 Enkel und wir erst 1, ja? Aber vielleicht kommen auch noch mehr. So, jetzt zurück zu unserem Thema von heute Nachmittag, die Botschaft des Galaterbriefs, die christliche Freiheit. Wenn ihr ein neues Testament zur Hand habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ich möchte mal die ersten 5 Verse des Galaterbriefs lesen. Natürlich können wir nicht den ganzen Brief hier lesen und schon gar nicht auslegen. Das habt ihr sicher auch nicht erwartet. Galaterbrief, die ersten 5 Verse, dass wir so ein bisschen den Klang hören von diesem Brief, der beginnt so. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Soweit nur einmal ein paar einleitende Verse. Wir werden natürlich noch weitere im Lauf des Vortrags hören und lesen. Der Galaterbrief wird von manchen Menschen geliebt und manche können wenig mit ihm anfangen. Er polarisiert so ein bisschen. Ja? Manche lieben ihn heiß und innig, wie zum Beispiel Luther. Der konnte sagen, das ist meine Epistel, also mein Brief. Ich bin mit ihr verheiratet. Es ist meine Katharina, seine Käthe, konnte er sagen. Er war ja mit Katharina von Bora verheiratet, der ehemaligen Nonne. Luther liebte den Galaterbrief und dieser Brief hat mit dem Römerbrief zusammen die Reformation ausgelöst. Die Wahrheiten in diesen Briefen haben das Evangelium wieder neu ans Licht gebracht, was jahrhundertelang verdunkelt war und nur von ganz wenigen immer festgehalten wurde. Luther hat nicht nur den Galaterbrief geliebt, er hat auch einen Kommentar geschrieben über den Galaterbrief. Das heißt, er hat ihn Vers für Vers ausgelegt. Und dieser Galaterbrief-Kommentar, der wurde wieder anderen sehr zum Segen. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, hat sich durch diesen Galaterbrief-Kommentar von Luther bekehrt. John Wesley und John Bunyan hat über diesen Galaterbrief-Kommentar gesagt, ich liebe Luthers Galaterbrief-Kommentar, er ist Balsam für ein verwundetes Gewissen. Beide Johns. Ja? John Wesley kam zum Glauben und John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat, das lange Zeit nach der Bibel am meisten gedruckte Buch der Weltliteratur, er sagt diese Worte. Er ist Balsam für ein verwundetes Gewissen. Ich sagte, manche lieben diesen Brief. Hier haben wir zwei Beispiele, Luther und John Bunyan. Und manche haben Probleme mit dem Galaterbrief. Die lieben mehr die Psalmen und vielleicht auch das Johannesevangelium. Aber Galaterbrief, für manche ist dieser Brief zu emotional. Und man könnte wirklich meinen, Paulus hätte mit heißer Feder geschrieben. Er hat vielleicht einen Asbesthandschuh angehabt, weil seine Feder so heiß war beim Schreiben. Ja? Da sind wirklich Emotionen drin. Und manche Christen mögen gar keine Emotionen. Schon gar nicht in der Gemeinde. Und schon nicht, wenn sie die Bibel lesen. Also manche halten den Galaterbrief für zu emotional. Manche finden den Brief zu persönlich. Und es stimmt, im Galaterbrief erfahren wir viele persönliche Dinge von Paulus. Ähnlich wie im zweiten Korintherbrief. Da erfahren wir auch von seinen Schwachheiten. Im zweiten Korintherbrief spricht er von dem Pfahl, den er im Fleisch hatte. Hier erfahren wir von dem Augenleiden, das Paulus hatte. Also manche finden den Brief zu persönlich, andere Leute finden den Brief zu intellektuell. Wisst ihr, Paulus, das war ein Gelehrter, der hatte einmal zu Füßen von Gamaliel studiert. Der war in jüdischer Theologie ausgebildet. Und Paulus hatte einen großen Intellekt, er war ein sehr kluger, ein sehr geistbegabter Mann und er schreibt hier mit einer ganz sauberen Argumentation. Der Galaterbrief, der ist sauber theologisch aufgebaut. Da hat Paulus auch seine Gelehrsamkeit hineinfließen lassen. Gott hat das gebraucht unter der Inspiration Gottes. Und manche Leute, die sagen, oh, da muss ich mich ja richtig anstrengen, da muss ich ja richtig denken. Und ich komme doch nicht in die Gemeinde, um zu denken. Ich muss die ganze Woche über denken an der Arbeit und in der Schule und Ausbildung. In der Gemeinde, da möchte ich unterhalten werden, da will ich doch nicht denken. Liebe Geschwister, ich habe ein bisschen überzeichnet, ja, um das deutlich zu machen. Wir wollen unseren Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele lieben. So sagt er es selbst, so möchte er geliebt werden, auch mit unserem Verstand. Es ist nicht falsch, wenn wir ein bisschen denken müssen in der Gemeinde. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen anspornen, mit mir in diesen Brief hineinzugehen. Und das müssen wir auch, indem wir unseren Verstand gebrauchen. Wiederum finden Leute den Brief zu spirituell. Das heißt, in diesem Brief, da werden alle Masken, die wir uns Menschen manchmal so aufsetzen, runtergerissen. Wenn noch Reste von Stolz in uns versteckt sind, die haben keine Chance. Wenn wir den Galaterbrief aufrichtig lesen, da bleibt von Stolz nichts übrig. Da bleibt am Ende nur das Kreuz und die Gnade übrig. Und fünftens finden manche den Brief zu kontrovers. Ja, es stimmt, in diesem Brief wird gestritten. Das mögen manche Christen schon gar nicht. In dem Zeitalter der Toleranz, in dem wir heute sind, brauchen wir doch keinen Streit, ja, unter Christen. Paulus streitet hier nicht mit Ungläubigen. Er streitet hier mit Gläubigen um die Wahrheit des Evangeliums. Und ich bin froh, dass ein Martin Luther vor 500 Jahren in Worms gestanden ist und gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gottes Wort, steh mir bei. Und er stand auf der Grundlage des Wortes. Und ich bin dankbar, dass er gekämpft hat um die Wahrheit des Evangeliums. Sonst würden wir hier alle nicht sitzen. Und manchmal muss in der Gemeinde auch für Wahrheiten gestritten werden. Alles in Liebe, alles im Anerkennen der gegenseitigen Bruderschaft. Und doch muss um Wahrheit gerungen werden. Schaut, wir in unserer Gemeinde, aus der ich komme, im Landkreis Fulda, aus Hünfeld heißt die kleine Stadt, wir unterteilen die Aussagen der Bibel im Blick auf ihre Gewichtung gerne in A, B oder C Fragen. Das müsst ihr nicht so machen. Ich erzähle nur von uns. Ja? Zum Beispiel gibt es B-Fragen. Da geht es um Dinge, bei denen wir als Gemeinde eine einheitliche Lehre vertreten müssen. Nehmen wir die Taufe. Das ist jetzt keine heilsentscheidende Lehre. Und doch muss eine Gemeinde sich für eine Form von Taufe entscheiden. Die einen taufen kleine Kinder, die anderen begießen, die nächsten taufen durch Untertauchen, so wie wir und wahrscheinlich auch ihr. Und da muss eine Gemeinde sich entscheiden für eine einheitliche Lehre. Aber es ist eine B-Frage. Da entscheidet die Gemeinde. Bei C-Fragen kann jeder einzelne Christ eine Meinung haben und es so leben, wie er es für richtig hält. C-Fragen. Zum Beispiel, schicken wir unsere Kinder in eine staatliche Schule oder schicken wir sie in eine christliche Schule, wenn es denn eine gäbe? Bei uns gab es weit und breit keine, werden unsere Kinder gerne in eine christliche Schule geschickt, ja? Aber da wird nicht die Gemeinde bestimmen, alle unsere Gemeindeglieder müssen ihre Kinder in diese oder jene Schule schicken. Das ist den Eltern, den Gläubigen überlassen. Es ist eine C-Frage. Und dann gibt es A-Fragen. Und bei A-Fragen geht es um fundamentale Lehrfragen des Evangeliums. Und da gibt es keinen Millimeter Spielraum. Das haben alle wahren Gläubigen so geglaubt, seit Zeiten des Apostels Paulus. Und da weichen wir nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Und hier im Galaterbrief, liebe Brüder und Schwestern, geht es um A-Fragen. Und darum wird Paulus so scharf. Darum kämpft er um die Wahrheit des Evangeliums. Das müssen wir von Anfang an sehen. Jetzt darf ich noch etwas Grundsätzliches sagen zum Umgang mit den Briefen des Neuen Testaments. Schaut, in der Bibel haben wir verschiedene Literaturgattungen. Wir haben zum Beispiel die Psalmen oder Sprüche. Das ist Poesie, das ist Dichtung. Im Hebräischen hat das poetische Formen, ja? Oder wir haben die Evangelien, das ist im Grunde Geschichtsschreibung und die Apostelgeschichte, das sind die fünf Geschichtsbücher des Neuen Testaments. Und dann haben wir Briefe, 21 Briefe im Neuen Testament. Und bei den Briefen ist es, da gibt es eine Besonderheit. In den Briefen kommunizieren die Autoren mit ihren Empfängern und wir lesen die Antwort, die Paulus an die Galater geschrieben hat, aber wir kennen die andere Seite nicht. Wir wissen nicht, was Paulus gehört hat von den Galatern, was ihm berichtet wurde aus den Gemeinden in Galatien. Das müssen wir rekonstruieren. Es ist wie, wenn man einem Telefonat zuhört. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es ist angekommen. Gratuliere. Wie viel wiegt es? Welche Farbe hat es? Meinst du nicht, dass es ein bisschen zu viel schluckt? Pass auf, sie können gefährlich sein. Ist es ein Benziner oder ein Diesel? Stimmt's? Am Anfang habt ihr alle gedacht, ein Baby ist in die Familie gekommen. Aber die hatten in der Lotterie einen Traktor gewonnen. Seht ihr, wenn man nur eine Seite hört, kann man ganz schnell auf eine schiefe Bahn kommen, oder? Und so ist das mit den Briefen des Neuen Testaments. Wir müssen sehr sorgfältig versuchen herauszufinden, was war denn los bei den Galatern? Warum schreibt denn Paulus so einen scharfen Brief? Wir haben eben die Einleitung gelesen. Normalerweise stellt sich in einem antiken Brief, stellt sich der Schreiber vor, er nennt den Empfänger und dann sagt er etwas Nettes über den Empfänger. Das war so. So schrieb man einen Brief. Man begann mit etwas Nettem. Vor allem, wenn man hinterher etwas Kritisches sagen wollte, ja? Da musste man erst recht vorher etwas Nettes sagen. Habt ihr gesehen? Paulus sagt am Anfang gar nichts Nettes. Sogar im ersten Korintherbrief sagt er noch etwas Nettes über die Korinther. Bei den Galatern gar nicht. Er fängt sofort an und kommt auf den Punkt und sagt, passt auf, ihr seid dabei, das Evangelium zu verändern. Und deswegen müssen wir fragen, warum wurde dieser Text geschrieben an die Galater? Welche Fragen beantwortet der Text? Welche Probleme löst der Text? So müssen wir herangehen und sorgfältig herausarbeiten, was war da bei den Galatern schiefgelaufen. Schauen wir uns noch kurz den Absender an Für uns ist ja keine Frage, dass das der Apostel Paulus ist. Aber wer sich mal ein bisschen mit Theologie beschäftigt hat, musste ich auch mal in meinem Leben, der erschrickt, selbst ja, evangelische Theologen machen ein Fragezeichen, manche, ob Paulus der Autor des Galaterbriefs ist. Die kommen auf ganz seltsame Ideen, wer den Brief eigentlich geschrieben haben könnte. Ich glaube, dass wir alle uns da einig sind, dass Paulus der Absender war. Und Paulus war einer der größten Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben. Er wurde in Tarsus, in der heutigen Südtürkei, geboren. Er war von Haus aus Jude, aber gleichzeitig besaß er von Geburt an die römische Staatsbürgerschaft. Seine Eltern mussten die für viel Geld erwerben. Aber Paulus hatte von Geburt an die römische Staatsbürgerschaft, das war in der damaligen Welt sehr wichtig, und er sprach fließend Griechisch. Seht ihr, das sind die drei großen Kulturkreise im Altertum gewesen. Jüdisch, römische Staatsbürgerschaft und griechische Kulturbildung, griechische Sprache. Das war perfekt, dass Paulus von allen dreien etwas hatte, dass er so reich ausgerüstet war. Für seinen zukünftigen Dienst war es ein ganz großer Vorteil, dass Paulus beides kannte, von innen das Judentum und das Christentum. Und Gott hatte sich ein außergewöhnliches Werkzeug vorbereitet. Gucken wir auf die Empfänger, die Galater. Während es beim Absender keinen Zweifel geben sollte, dass es Paulus war, existieren im Blick auf die Empfänger zwei verschiedene Hypothesen. Stört euch nicht an diesem Wort, sagt einfach Theorien, ja? Aber in der Geschichte, in der Theologiegeschichte nennt man das Hypothesen. Also zwei verschiedene Theorien, die Nord- und die Südgalatische. Ich zeige euch gleich eine Karte, dann können wir es besser sehen. Aber lasst mich noch vorher sagen, ich bin überzeugt, dass Paulus nach Südgalatien schrieb, denn dort liegen Städte, die er auf der Missionsreise selbst gegründet hat, nicht die Städte, sondern die Gemeinden in diesen Städten, nämlich Lystra, Derbe, Antiochien und Ikonion. Und diese Gemeinden hatte Paulus selbst gegründet und sie dann in die Obhut von Ältesten übergeben. Und es macht doch ganz viel Sinn, dass Paulus hierhin schrieb, das sind die galatischen Gemeinden. Und übrigens, sein engster Mitarbeiter war ein Galater, Timotheus. Der kam hier aus dieser Gegend. Schaut, jetzt haben wir hier die Karte. Hier oben ist Nordgalatien. Das Ganze ist etwa die heutige Türkei. Und hier oben ist Nordgalatien, da ist die Stadt Pontus, die auch im Neuen Testament vorkommt. Und hier ist Südgalatien. Hier, Ikonion, Lystra, Derbe, Antiochien ist auch noch irgendwo, ja da. Also hier in diesem Gebiet. Ich glaube, dass Paulus dorthin schreibt. Denn dort war er auf der Missionsreise gewesen und dort waren Menschen zum Glauben gekommen. Er hatte sie selbst zum Herrn führen dürfen. So, wo lag nun das Problem? Neue Leute waren in die Gemeinde gekommen. Bitte nicht falsch verstehen. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute in unsere Gemeinde kommen. Und die Ältesten hier freuen sich sicher auch, wenn neue Leute kommen. Aber manchmal bringen neue Leute auch Probleme mit. Vor allem, wenn sie eine andere Theologie mitbringen. Und ich weiß hier nicht, wer hier schon 30 Jahre zur Gemeinde gehört und wer neu ist. Ich weiß das nicht. Ich bin hier nur Gast. Aber ich darf mal an alle, die neu gekommen sind, vielleicht eine kleine, gut gemeinte, ein Ratschlag oder ein Tipp geben. Wenn ich neu in eine Gemeinde kommen würde, ich würde mich mal in die letzte Reihe setzen, bildlich gesprochen, und würde mir erstmal alles gut anschauen und versuchen zu verstehen, wie diese Gemeinde lebt und was ihr wichtig ist und wo ihre Stärken sind. Und ich würde nicht gleich anfangen zu kritisieren, warum macht ihr denn das so und das so? Bitte, alle Gemeinden auf der Erde werden außerhalb des Himmels gebaut. Habt ihr schon gemerkt? außerhalb des Himmels. Und da ist auch noch manchmal Menschliches und Schwaches dabei. Überall kannst du hinkommen, wo du willst. Und darum nicht gleich anfangen, hier alles auf den Kopf stellen zu wollen. Es gibt solche Leute, die kommen in eine Gemeinde und legen aber gleich los. Nach 6 Wochen, ja, wollen sie die ganze Gemeinde verändern. Und das, sowas geht nicht. Das bringt nur Stress. Und vor allen Dingen nicht, wenn sie auch noch falsche Lehre mitbringen würden. Wie hier. Da waren neue Leute gekommen und die guckten sich das an und sagten, ja, hier sind echte Gläubige, die sind zum Glauben gekommen, diese Heiden da in den galatischen Bergen. Aber dann sagten sie, hört nicht auf Paulus, der hat euch ja nur die Hälfte gelehrt. Okay, er brachte euch zum Glauben, das erkennen wir an, aber er brachte euch nicht den vollen Glauben, denn wo ist denn hier bei euch die Beschneidung? Wo ist denn hier der Sabbat? Wo sind denn hier die jüdischen Speisegesetze? Und so weiter. Er sagte, diese neuen Leute sagten, Jesus war ein Jude und er wurde am 8. Tag beschnitten, das stimmt. Und alle seine 12 Jünger waren auch beschnitten. Und warum seid ihr nicht beschnitten? Irgendetwas stimmt hier nicht mit der Theologie, die Paulus euch gelehrt hat. Es waren Leute, die aus dem Judentum kamen und die sich am Anfang noch ganz schwer vorstellen konnten, dass Heidenchristen, die Galater, waren doch aus den Nationen. Das waren doch Heiden, so wie wir ursprünglich auch Heiden waren. Und die mussten doch nicht beschnitten werden. Aber die konnten sich das damals nicht vorstellen. Sie wollten denen nicht das ganze Gesetz aufbürden. Nein, nein. Aber wenigstens so ein paar Filetstücke aus dem alttestamentlichen Gesetz. Eben, vor allen Dingen die Beschneidung, die stand ganz hoch bei ihnen. Und der Sabbat, Sabbat halten, unbedingt. Und die Speisegebote und der jüdische Festkalender und vielleicht noch ein paar Sachen. Nicht das ganze Gesetz, nein, aber so ein paar Teile, so ein paar Filetstücke, wie ich eben sagte, aus dem Gesetz. Schaut, bei den Juden war die Beschneidung das Zeichen des Abraham-Bundes. Jeder jüdische Junge sollte am 8. Tag beschnitten werden. Abraham wurde beschnitten lange bevor das Gesetz gegeben wurde von Gott. Das Gesetz wurde erst durch Mose gegeben, haben wir vorhin gehört, im Johannesevangelium Kapitel 1, 17. Aber lange bevor Mose lebte, wurde Abraham schon beschnitten. Und darum beschneiden heute noch alle Juden, die sich diesem Abraham-Bund verpflichtet fühlen, die beschneiden ihre Kinder immer noch, ihre Jungs, am 8. Tag. Und das sollen sie auch tun. Aber nicht wir. Wir sind aus den Nationen. Von uns braucht niemand eine Beschneidung. Und wir brauchen auch nicht den Sabbat halten. Aber das hatten die damals noch nicht verstanden. Die Galater waren keine Juden, sondern Christen aus den Heiden. Und hier kämpft Paulus gegen die Beschneidung. Hier sagt er, passt auf, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann ist euch Christus nichts nütze. Dann nützt euch der Glaube an Christus nichts mehr. Ihr dürft nicht zu dem Glauben an Christus noch alttestamentliche Gesetze hinzufügen. Wer dem Glauben an Jesus Christus noch etwas hinzufügt, der verliert alles. Der verliert auch den Christus. Und das muss Paulus hier ganz klar machen. Schaut, liebe Geschwister, hinter der Beschneidung liegt das ganze System des Judentums. Das muss man wirklich so nennen. Es ist ein System. Ein kleiner Schnitt am Körper eines Jungen macht aus einer Religion des Glaubens eine Religion der Werke. Das Judentum kann ganz schnell eine Religion der Werke werden, wenn man nämlich versucht, diese vielen Gebote, 613 Stück nach jüdischer Zählung, zu halten. Ich sage noch einmal, diese Leute, die da in die galatischen Gemeinden eingedrungen waren, die wollten nicht alle 613 Gebote denen aufdrücken. Nein, nein, nur eine Handvoll. Aber eines hätte schon gereicht. Wenn sie nur die Beschneidung verlangt hätten, ist zu viel. Die mussten nicht beschnitten werden. Und so ist es auch heute. Wenn wir die Leute lehren würden, die Gebote zu halten, um in den Himmel zu kommen, wenn wir sagen würden, du musst die 10 Gebote halten, um in den Himmel zu kommen, dann würden wir sie schnurkerzengerade in die Hölle schicken. Das ist nicht Christentum, die 10 Gebote halten. Ich weiß von einer Gemeinde, da standen die 10 Gebote vorne an der Wand. An der Stirnwand im Gottesdienstsaal, damit die Leute immer die 10 Gebote sehen konnten. Das war gut gemeint, aber das führt doch auf einen ganz falschen Weg. Lass uns doch Christus predigen, lass uns doch das Kreuz und meinetwegen auch die Auferstehung an die Stirnwand symbolisieren, aber doch nicht die 10 Gebote. Das führt doch auf einen ganz falschen Weg. Die Bibel lehrt, dass wir alle Gebote halten müssten und das könnten wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal versucht hat, alle 10 Gebote zu halten, ob jemand so gelehrt wurde, du musst die 10 Gebote halten, sonst kannst du nicht gerettet werden. Dann merken wir, wie wir es doch gar nicht schaffen würden, schon gar nicht in der tiefen Auslegung der Bergpredigt. Unser Herr Jesus hat ja die 10 Gebote noch verschärft und so würden wir sie gar nicht halten können. Äußerlich vielleicht schon können wir es schaffen, nicht die Ehe zu brechen, niemand umzubringen. Aber nicht mal Paulus konnte die 10 Gebote halten. Wisst ihr, an welchem Gebot Paulus gescheitert ist? Am 10. Du sollst nicht begehren. Das ist nämlich ein Gebot, das kann man nicht äußerlich halten. Jeder von uns hat schon etwas begehrt, was ihm gar nicht gehört. Und Paulus auch, das können wir in Römer 7 lesen. Er ist an diesem Gebot zerbrochen. Er hat begehrt. Die Judenchristen konnten einfach zu Beginn noch schwer wahrhaben, dass Heidenchristen ohne Beschneidung und ohne Sabbat halten und ohne Speisegebote gerettet werden können. Das konnten sie ganz schwer fassen. Das dauerte Jahrzehnte, bis das die Judenchristen begriffen hatten, dass die Heiden das Gesetz nicht halten müssen. Und nun komme ich zu den zwei Hauptthemen des Galaterbriefs. Ich gebe zu, ich habe eine lange Einleitung gemacht, aber keine Sorge, ich habe immer die Uhr im Blick, die ist genau vor mir, ja. Ich werde nicht überziehen, keine Sorge. Die beiden Hauptthemen. Thema Nummer 1 des Galaterbriefs. Wie wird ein verlorener Sünder gerettet? Wie kommt ein verlorener Mensch in den Himmel? Wie wird er passend für den Himmel? Wie wird er so, dass er zu Gott, zu dem heiligen, sündlosen Gott passen kann? Wie wird er gerettet? Über diese Frage machen sich Menschen schon Jahrtausende lang Gedanken. Und ich gebe euch mal eine Kostprobe, was Menschen so gelehrt haben, was ihnen eingefallen ist, wie sie zu Gott kommen könnten. Der erste Weg, den ich nennen will, Errettung durch Werke, der ist weit verbreitet. Alle großen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, Islam, lehren diesen Weg, Errettung durch Werke. Aber er ist nicht auf die großen Weltreligionen beschränkt. Auch hier in Hannover leben Menschen, die meinen, durch Werke könnten sie zu Gott kommen. Dieser Ansatz hat mehrere große Systemfehler. Wer sich durch seine eigenen Werke zu retten versucht, der bleibt ja am Ende auf seinem Stolz sitzen. Auf Werke kann man stolz sein. Wenn man einen kranken Angehörigen gepflegt hat, es ist gut, wenn du das gemacht hast, aber wenn du meinst, das könnte Gott anrechnen, dann bist du stolz darauf. Wenn du Kinder erzogen hast, wenn du Gutes getan hast, wenn du gearbeitet hast mit kranken Menschen, mit Behinderten oder sonst irgendetwas Gutes getan hast, wunderbar. Aber es zählt nicht vor Gott. Auf Werke kann man stolz sein. Und in der Bibel sehen wir, Gott hasst Stolz und Selbstgerechtigkeit. Jesus war ein Freund der Sünder, aber er hasste Selbstgerechtigkeit und Stolz. Wir sehen es in den Evangelien. Wenn irgendeine Seele gerufen hat, Jesus, erbarm dich über mich, dann ließ er alles stehen und liegen und versöhnte diese Seele mit Gott. Aber an den selbstgerechten, religiösen, stolzen konnte er vorübergehen. Die hat er links liegen lassen. Also Errettung durch Werke kann es nicht sein. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Errettung durch Werke und glauben. Das ist weit verbreitet. Und wenn ich durch Hannover laufen würde heute Nachmittag und würde Leute fragen mit einem Mikrofon, was meinen Sie, wer ist ein Christ? Wisst ihr, welche Antwort am meisten kommen wird? Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Jetzt haben wir es wieder. Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Militärpfarrer, von einem Militärgeistlichen, der war irgendwo im Ausland auf einer Militärbasis, auf einem Fliegerhorst. Dabei habe ich auch mal eine Zeit lang verbracht meines Lebens, nicht im Ausland, aber hier in Deutschland auf einem Fliegerhorst, in einem NATO-Verband. Und er hatte dort eine Gruppe von Soldaten zu betreuen, die nannte man AD, andere Denomination. Der katholische Priester, wenn 600 neue Soldaten kamen auf den Fliegerhorst, dann bekam der katholische Priester die meisten, der kriegte mal 400. Der evangelische Pfarrer kriegte die zweitmeisten, so 150. Und so 50, 60 blieben übrig, die waren weder evangelisch noch katholisch, die nannte man andere Denominationen. Das waren Buddhisten, das waren Esoteriker, das waren auch Baptisten, Methodisten, das war alles zusammen andere Denominationen. Und dann hatte er wieder so eine Gruppe vor sich von neuen Soldaten und er fragte von ihnen, wie viele Baptisten sind hier? Ach, 2, 3 meldeten sich. Wie viele Methodisten? Auch jemand meldete sich. Wie viele Buddhisten? Ja, sogar auch. Wie viele Moslems? Immer gingen ein paar Hände hoch. Und dann fragte er im selben Tonfall weiter, wie viele Christen sind hier? Plötzlich stutzen alle. Wie? Wie viele Christen? Wen meinen Sie? Dann kam die Antwort, ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Okay, sagt er, einverstanden. Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Wie viele Christen sind hier? Wieder stutzen. Pastor, man kann sie nicht alle halten. Aber wie viel sollte man gehalten haben, um ein Christ zu sein? Haben sie sich geeinigt, 6 aus 10. Also 6 von 10 müsste man schon gehalten haben. Dann könnte man sich Christ nennen. Er sagte wieder, okay, akzeptiert. Wie viele Christen sind hier? Ihr merkt, er hat sie mal ganz auf den Punkt gebracht und sie mussten nachdenken, wer ist überhaupt ein Christ? Stimmt das? Ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält oder wenigstens 6 von 10. Das ist nicht in Ordnung. Man meint, man versucht es mit Werken, man versucht die Gebote zu halten und die man nicht schafft, da muss man dann glauben. Da muss man dann glauben, dass Gott ein Auge zudrückt oder dass Gott vergibt. Ja, das ist der Ansatz. Werke und Glauben. Man weiß, man schafft es nicht allein mit Werken. Und was man nicht schafft oder wo man versagt, da muss man dann noch glauben. Ihr Lieben, das ist nicht der biblische Heilsweg. Werke plus Glauben bedeutet, man hält so viele Gebote, wie man kann. Und dann bittet man Gott um Vergebung für diejenigen Gebote, die man nicht gehalten hat. Das geht nicht. Aber ich sage euch, so denken die meisten Menschen in unserem Land. Die sind genauso unterwegs. Sie versuchen, die Gebote zu halten, mit allem Ernst. Ich stelle das nicht in Abrede. Mit allem Ernst versuchen sie, die Gebote zu halten, aber das, was sie nicht schaffen, da glauben sie dann, dass Gott den Rest Schwachheit vergeben würde. Jetzt kommt der dritte Ansatz, C. Glaube plus Werke. Eben hatten wir Werke und Glaube. Jetzt hat sich das umgekehrt. Glaube und Werke. Manche denken, man müsste mit Glauben beginnen und dann mit Werken weitermachen. Und jetzt kommen wir mal in unsere Reihen. Die ersten beiden Ansätze, alleine Werke oder Werke und Glauben, das ist wohl eher, die betrifft mehr Nichtchristen. Aber das könnte es auch unter uns geben. Manche meinen, man fängt mit Glauben an und muss dann mit Werken weitermachen. Diese Haltung hatten auch diese Judaisten oder Judaisierer, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen waren. Die sagten, okay, ihr glaubt an Jesus, wir auch, macht das ruhig. Aber das ist nicht genug. Ihr müsst auch noch Gebote halten, Teile des Gesetzes. Auch unter den Gläubigen unserer Tage ist diese Einstellung weit verbreitet. Eines der größten Probleme in den heutigen Gemeinden ist, dass oft eine Mischung aus Christentum und Judentum gelehrt wird. Und das geht gar nicht. Da würde Paulus sagen, wie er den Galatern geschrieben hat, wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und würde so ein vermischtes Evangelium predigen, der sei verflucht, der sei anathema. Das ist nicht der Weg in den Himmel. Glaube plus Werke. Was bleibt nun noch übrig? Die Errettung durch Glauben. Schaut, liebe Geschwister, wer das Gesetz einführt, der bringt die Menschen auch unter den Fluch des Gesetzes. Entweder man hält das Gesetz zu 100% oder man hat es übertreten. Wir dürfen nicht das Gesetz einführen. Gar nichts vom Gesetz. Das Gesetz ist außer Kraft gesetzt, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Das Gesetz hat seine Aufgabe erfüllt. Es hatte die Aufgabe, die Gnade zu gebären, zu Christus zu führen. Entweder man hält es ganz, 100%, oder man hat es übertreten. Ich beweise es euch mit Schriftworten. Paulus schreibt, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem. Nicht 6 aus 10, nicht 60%, auch nicht 90%. In allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und das können wir nicht. Das konnte niemand. Und wir wollen nicht wieder dasselbe Joch auflegen, das die Juden schon nicht tragen konnten. Eine zweite Stelle aus dem Galaterbrief. Paulus, wiederum Galater 5, 2 bis 3. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ein Schnitt am Körper des Menschen, ja, des Jungen oder Mannes, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Es bringt unter das ganze Gesetz, unter den Fluch des Gesetzes. Das Gesetz ist auf der einen Seite heilig, gerecht und gut, sagt Paulus. Diese Gebote kommen ja von Gott, aber sie hatten eine Aufgabe. Sie sollten dem Menschen zeigen, dass er so wie er ist, nicht in den Himmel kommt und dass er es aus eigener Kraft nicht schafft. Es sollte zu Christus hinführen. Paulus nennt im Galaterbrief das Gesetz einen Zuchtmeister, einen Pädagogen, steht da wörtlich im Griechischen, auf Christus hin. Es sollte zu Christus hinführen. Ich ergänze noch einen Vers aus dem Jakobusbrief. Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn, war der Leiter der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Und schaut mal, was er sagte über das Gesetz. Er war Leiter einer judenchristlichen Gemeinde. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das Gesetz ist eine Einheit. Man kann es nur ganz halten oder gar nicht. Es ist wie bei einem Bergsteiger, der einen 3000er-Gipfel besteigen will, und er macht gute und sichere Tritte, aber oben, ein paar Meter vor dem Gipfelkreuz, tritt er daneben. Und dann stürzt er ab. Es spielt keine Rolle, wie viele richtige Tritte er vorher gemacht hat. Er stürzt ab. Und jeder, der nicht alle Gebote hält, alle 613, inklusive der 10 Gebote, die sind damit drin, der stürzt ab. So ist nicht der Weg in den Himmel, sondern durch Glauben. Errettung durch Glauben. Spurgeon, den viele von uns schätzen und lieben, keiner von uns hat ihn gekannt, er ist schon zu lange tot, aber seine Schriften gibt es ja immer noch. Spurgeon, der konnte manche Dinge so auf den Punkt bringen, einfach genial. Schaut mal, was er sagt. Man wird gerecht durch Glauben allein. Aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Seht ihr, wie genial diese Aussage ist? Man wird gerecht durch Glauben allein, nicht Glaube und Werke, nicht Werke und Glauben und schon gar nicht durch Werke allein, sondern durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Echter, rettender Glaube an Christus, der wird immer in der Liebe tätig sein. Der wird dann Gutes tun, aber nicht mehr, um in den Himmel zu kommen. Keines unserer Werke geht uns voran, um uns den Himmel zu öffnen. Ein einziges Werk hat den Himmel bereits geöffnet. Das Werk Jesu Christi, Kreuz und Auferstehung, haben den Himmel geöffnet. Und darum geht keines unserer Werke voran, sondern die Offenbarung sagt, ihre Werke folgen ihnen nach. Unsere Werke folgen uns nach. Wenn jemand gläubig geworden ist an das Werk von Golgatha und vom Auferstehungsmorgen, dann kann er gute Werke tun. Dann kann er einen ganzen Kometenschweif von Werken hinter sich herziehen. Aber sie folgen alle unserem Glauben nach. Keines geht voran. Nicht mal, wenn du dein Leben als Märtyrer in den Tod geben würdest, würde es dir vorangehen. Das ist nicht der Weg, um gerettet zu werden. Ich kann es auch so ausdrücken, man kommt zum Glauben ohne Werke. Das ist die Botschaft des Römerbriefs in besonderer Weise. Aber man bleibt im Glauben mit Werken. Es sind Glaubenswerke, keine Gesetzeswerke, die man tut, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, sondern der Glaube öffnet den Himmel, der Glaube bringt uns in den Himmel und nun dienen wir aus Dankbarkeit und tun Glaubenswerke. Man bleibt im Glauben mit Werken. Jakobusbrief. Manche kriegen das nicht zusammen, aber das gehört zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Das widerspricht sich 0,0. Man kommt zum Glauben ohne Werke, aber man bleibt im Glauben mit Werken. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Ich hoffe, das konnte ich kommunizieren, das kam rüber und das hat jeder von uns verstanden, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das muss jeder von uns verstanden haben. Hier geht es um unsere Seligkeit. Jeder muss verstanden haben, was die Bibel lehrt, wie wir in den Himmel kommen können. Und das zeigt der Galaterbrief ganz eindeutig. Allein durch den Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Ich sagte, es sind zwei Hauptthemen des Galaterbriefs. Das erste haben wir behandelt. Wie wird ein verlorener Sünder gerecht vor Gott? Durch den Glauben an Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Aber nun die zweite Frage im Galaterbrief. Wie lebt ein geretteter Mensch in der christlichen Freiheit? Das Evangelium hat uns frei gemacht. Von den Chaosmächten, hat Luther gesagt. Tod, Teufel, Sünde, Hölle und Welt. Das nannte er die Chaosmächte. Noch einmal. Tod, Sünde, Teufel, Hölle und Welt. Von all dem hat uns Christus befreit. Und auch vom Gesetz. Auch wenn wir keine Juden waren von Natur. Ich nehme an, die meisten von uns, vielleicht keiner von uns, kommt aus jüdischem Hintergrund. Und deswegen, er hat uns frei gemacht, auch vom Gesetz. Wir leben in der Freiheit. Der Galaterbrief ist der Brief von der christlichen Freiheit. Wir Christen haben Freiheit von der Sklaverei der Sünde erlangt, auch vom Gesetz. Und wir leben jetzt in der Freiheit. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können noch, und wir tun es leider auch noch, aber wir müssen nicht mehr. Vom Zwang des sündigen Müssens sind wir befreit. Wir dürfen als freie Menschen leben, für Gott. Aber der Galaterbrief zeigt uns, dass man Freiheit auch wieder verlieren kann. Ja, ja, die haben wir nicht in der Hosentasche und ein für alle Mal da eingesackt, ja, und dann können wir fröhlich unsere Straße ziehen. Nein, nein, diese Freiheit kann man wieder verlieren. In Kapitel 1 und 2 seines Briefes beschreibt Paulus die christliche Freiheit. Wie wir zu dieser Freiheit gelangt sind und gelangen können. In Kapitel 3 und 4 zeigt er, dass wir auf der rechten Seite runterrutschen können. Und dann kommen wir wieder unter das Gesetz. Dann rutschen wir in Gesetzlichkeit. Oder in Kapitel 5 und 6, wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dann geraten wir in Zügellosigkeit unter das Fleisch. Das sind zwei Gefahren für Christen, die in der christlichen Freiheit leben. Ich habe lange nach einem Bild gesucht, wo ich das ein bisschen deutlich machen könnte. Ihr seht hier einen schmalen Grat. Und man kann rechts und links runter. Das wäre gar nicht so einfach, da oben zu laufen, oder? Man kann rechts und links runterrutschen. Und hier steht, die christliche Freiheit ist ein sehr schmaler Grat. Entweder wir fallen rechts runter in Gesetzlichkeit oder links in zügellose Freiheit. Und beides gefällt unserem Gott nicht. Lass uns das noch kurz anschauen. Gesetzlichkeit tötet die Freiheit. Gesetzlichkeit macht aus dem Glaubensleben das Halten eines Regelkatalogs. Und die persönliche Beziehung zu Jesus bleibt dann ganz schnell auf der Strecke. Du bist plötzlich mit den Regeln beschäftigt, anstatt mit ihm. Und ihr lieben Brüder und Schwestern, das darf nicht sein, dass Christentum zu einem Regelkatalog wird. Und wir wollen auch unsere Kinder nicht so erziehen, dass sie nur meinen, Christsein, das heißt, das darf man nicht und das muss man tun und das. Bitte vermittelt euren Kindern nicht, Christentum sei ein Regelkatalog. Bitte nicht. Plötzlich ist man nur noch mit den Regeln beschäftigt, anstatt mit ihm, mit Christus. Auf ihn wollen wir schauen. Gesetzlichkeit macht unweigerlich harte Menschen. Alle haben ernste Gesichter und spitze Lippen. Das Halten von Geboten und Regeln raubt die Freude des Heils. Wenn man mit Regeln beschäftigt ist, man verliert die Freude des Heils, ganz sicher. Gesetzlichkeit, das wäre das Allerschlimmste, macht Christen schließlich zu Heuchlern. Denn man wird es nicht wagen zuzugeben, dass man versagt hat. Wenn in der Gemeinde alle so fromm sind und alle so leben, man wird nicht zugeben wollen, dass man mit diesem und jenem kämpfen muss oder gar, dass man versagt hat. Man wird zu einem Heuchler. Und ihr Lieben, in der Gefahr sind wir alle. Keiner von uns möge jetzt denken, oh, damit habe ich nichts zu tun. Ich erschrecke, wenn ich manchmal eine gewisse Form von Heuchelei in meinem Leben feststellen muss. Wenn ich merke, jetzt habe ich diesen Eindruck erweckt, der ist von meinem Leben gar nicht gedeckt. Heuchelei. Gesetzlichkeit mit ihren Folgen. Aber ich sagte, wir können nicht nur rechts, wir können auch links vom Grat rutschen oder vom Pferd fallen. Zügellose Freiheit wäre die Haltung, alles ist erlaubt. Das ist auch weit verbreitet unter solchen, die sich Christen nennen. Wenn wir die christliche Freiheit falsch verstehen, dann driften wir nach links ab. Und darum spricht Paulus im Galaterbrief Kapitel 5 von den Werken des Fleisches. Und da macht er einen langen Katalog. Ich glaube, er zählt 15, 16 Dinge auf, ja. Eine lange Aufzählung. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. 15 habe ich mitgezählt. 15 Dinge zählt er auf und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wer so identifiziert wird, wo man sagen muss, das ist sein Leben, das ist seine Identität, darin lebt er, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Und Paulus warnt die Galater-Christen und sagt, ihr könnt auf der Seite vom Pferd fallen und auf jener, in Gesetzlichkeit und in Zügellosigkeit. Beides ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Wir wollen schon gar nicht in diesen Werken des Fleisches leben. Paulus sagt, wenn wir im Geist leben, nicht im Fleisch, im Geist, in der engen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, dann wird etwas Wunderbares geschehen. Dann werden nicht die Werke des Fleisches zu sehen sein, sondern die Frucht des Geistes wird in unserem Leben wachsen und sichtbar werden. Und das ist ja der bekannteste Vers des Galaterbriefs. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Eine neunfache Frucht des Geistes. Und ich hörte einmal, dass es eine Frucht gibt, die tatsächlich existiert, da seht ihr sie abgebildet, heißt Monstera Deliciosa, die entfaltet 9 verschiedene Geschmacksrichtungen. Ist das nicht interessant? Das musste doch sein, dass unser Gott, der auch der Schöpfer aller Dinge ist, eine Frucht hat wachsen lassen. Wenn man hier etwas abschneidet, schmeckt es wie Zitrone und da wie Kiwi und da wie Apfelsine und 9 verschiedene Geschmacksrichtungen in einer einzigen Frucht. Ich habe sie noch nie gegessen, aber ich hörte, als ich an anderer Stelle mal über dieses Thema sprach, da kam eine Frau und sagte, ich habe das schon gegessen, das gibt es wirklich. Monstera Deliciosa. So, die Frucht des Geistes. Willst du wissen, wie du bei einem einzigen Krankenbesuch in der medizinischen Hochschule, in der MHH Hannover, wie du bei einem einzigen Krankenbesuch alle 9 Früchte des Geistes dem Kranken gegenüber zeigen kannst oder ihm angedeihen lassen kannst? Ich will so praktisch reden wie nur möglich. Du gibst ihr Liebe, indem du die kranke Person besuchst. Nehmen wir an, eine kranke Frau, ja? Du gibst ihr Liebe. Du schenkst ihr Freude, indem du sie aufmunterst. Du bringst ihr Friede, indem du sie beruhigst. Du hast Geduld, indem du ihr alle Einzelheiten ihrer Operation anhörst. Und das kann lang werden, ne? Freundlichkeit, indem du ihr Weintrauben mitbringst. Was bringt man sonst Kranken auch mit? Ja, Güte, indem du ihr anbietest, dich um ihre Kinder zu kümmern. Treue, indem du jeden Tag nach ihr schaust. Sanftmut, indem du liebevoll mit ihren Vorwürfen umgehst. Und wie kannst du Enthaltsamkeit beweisen? Indem du nichts von den Trauben wegfutterst, die du mitgebracht hast. Die lässt du schön in Ruhe, die hast du doch für sie mitgebracht. Ja? Also ihr seht im... Ihr habt mein Augenzwinkern hoffentlich gesehen. Du kannst bei einem einzigen Krankenbesuch alle 9 Früchte des Geistes dem Kranken angedeihen lassen. Aber das geht nicht nur bei Krankenbesuchen. Ich hoffe auch im Zusammenleben, in unseren Ehen und Familien und in der Gemeinde ist etwas zu sehen von der Frucht des Geistes. Hoffentlich müssen wir nicht Werke des Fleisches irgendwie verstecken und verheimlichen. Und im Verborgenen pflegen, sondern offenbar sind die Werke des Fleisches, sagt Paulus. Das wird irgendwann offenbar, das kann man gar nicht verheimlichen. Und wir wollen die Frucht des Geistes in unserem Leben pflegen. Die christliche Freiheit ist ein sehr schmaler Grat. Entweder wir fallen rechts runter in die Gesetzlichkeit oder links in die zügellose Freiheit. Beides gefällt unserem Gott nicht. Ich habe noch einen letzten Gedankengang, wenn ihr mir noch wenige Minuten zuhören könnt. Paulus hat die Diagnose gestellt. Wenn man zum Arzt kommt oder ins Krankenhaus, da geht es immer zuerst um die Diagnose. Und bei den Galatern hat er festgestellt, 2 große Gefahren, Gesetzlichkeit und Zügellosigkeit. Was ist denn die Therapie? Was ist denn das, was Paulus den Galatern als Heilmittel schreibt? Wird er jetzt 5, 6 Kapitel lang diese falschen Lehrer da schlecht machen und diskreditieren, die das da, diese Verwirrung angerichtet haben in Galatien? Nein, nein, das macht er nicht. Was ist denn die Therapie? Wir finden eine Christus-Offenbarung im Galaterbrief. Paulus muss ihn neu Christus vor die Augen malen, damit sie aufhören mit ihrem Regelchristentum und auch mit ihrer Zügellosigkeit. Wir finden eine Christus-Offenbarung in Kapitel 1, wenn ihr es noch aufgeschlagen habt, finden wir das kürzeste Bekehrungszeugnis des Paulus im Neuen Testament. Wir finden 4 insgesamt, 3 in der Apostelgeschichte. Sehr ausführlich erzählt er da seine Bekehrung. Hier macht es kurz bei den Galatern. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Damit beginnt die Christus-Offenbarung. Gott offenbart seinen Sohn in einem Menschen. Ihr Lieben, das können wir nicht. Wir können es nicht bei unserem Ehepartner. Wir können es nicht bei unseren Kindern. Wir können es nicht bei unseren Freunden, bei den Menschen, denen wir so gerne Christus offenbaren würden. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Auch hier, heute Nachmittag, unter uns, kann Gott einem Menschen Christus offenbaren. Das heißt, ihm zeigen, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Das ist ein Werk, das tut Gott. Gott gebiert sich seine Kinder selbst. Das können wir nicht. Gott muss seinen Sohn in uns offenbaren. Und dann hört es auf mit Gesetzlichkeit und Christentum, das nur aufgeklebt ist wie ein Etikett auf die Flasche. Dann kommt es zu wahrem, echten geistlichen Leben. Anders geht es nicht. Das ist Wiedergeburt. Gott offenbart seinen Sohn in einem Menschen. Und das war geschehen, auch bei den Galatern. Und wenn Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbart hat, dann kann doch dieser Sohn auch in diesem Menschen leben, oder nicht? Galater 2, Vers 20, ein sehr bekannter Vers. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da soll es hinführen. Das ist nicht nur eine intellektuelle Sache, sondern der Herr Jesus, der will in unser Leben kommen, er will Wohnung in uns nehmen durch den Heiligen Geist und in uns leben. Das heißt, er will uns bestimmen, er will uns regieren, er will uns prägen, er will einfach unser Herr sein und unser Erlöser und unser Bräutigam, unser Geliebter, der, den unsere Seele liebt. Er lebt in uns. Das muss man sich nicht einreden. Das ist nicht Autosuggestion und das ist nicht irgendwie was Komisches, sondern der, an den wir glauben, der ist in unser Leben gekommen, der prägt es jetzt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Christus-Offenbarung. Und wenn dieser Sohn in uns lebt, dann kann er doch auch in uns Gestalt gewinnen, oder nicht? Wenn wir noch einmal umblättern, Galater 4, 19, da schreibt Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Acht mir mal genau auf die Worte. Er muss noch einmal Geburtswehen um sie erleiden. Einmal hat er das schon gehabt, als er dorthin kam, in die Berge des galatischen Landes, Südgalatien, als er dort das Evangelium verkündigte, als sie sich bekehrt haben. Dort ist Paulus übrigens auch gesteinigt worden, da in den galatischen Gemeinden. Er kann sich sehr gut daran erinnern. Aber da kamen die Galater zum Glauben, und jetzt muss er noch einmal Geburtswehen um sie erleiden, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das heißt, Christus war nicht zu sehen bei ihnen. Wisst ihr, was man sehen konnte? Regelchristentum, Sabbat halten und hier Speisegebote und Festkalender und Beschneidung. Gesetzlichkeiten hat man gesehen bei ihnen, aber nicht Christus. Und jetzt muss er noch mal um sie Gestalt gewinnen. Ihr habt vorhin auf einer der Folien meine Kinder gesehen zu Beginn. Und unsere beiden Kinder haben sich Gott sei Dank sehr früh bekehrt. Unser Sohn mit 6 Jahren, unsere Tochter mit 7. Das ist nicht unser Verdienst. Wir konnten sie auch nicht bekehren. Ja? Das hat Gott getan. Aber sie haben auch immer daran festgehalten. Das ist ja noch viel großartiger. Und trotzdem, als sie so Teenager waren, so im Alter 14, 15, 16, da haben sie auch beide ein bisschen eine Krise gehabt, einen Durchhänger in ihrem Leben mit dem Herrn. Unser Sohn, der lernte da durch seine Freunde in der Schule Ballerspiele kennen mit dem Computer, ballern, ja. So manche introvertierte Jungs, die fahren da drauf ab wie Fliegen auf den Fliegenfänger. Unser Sohn auch, ja, der fuhr da drauf ab und dann haben sie stundenlang geballert, Computer vernetzt miteinander. Damals ging es noch nicht übers Internet. Und haben da die ganze Nacht durchgeballert. Und wir haben um ihn gebangt in der Zeit. Am nächsten Sonntagmorgen war er wieder im Gottesdienst. Der hat keinen einzigen Gottesdienst versäumt. Und wenn sie ihn die Nacht bis 4 Uhr morgens geballert hatten, ja, um 10 Uhr war er in der Gemeinde. Aber es war so ein bisschen Hinken auf beiden Seiten. Unsere Tochter, die hat, soweit wir wissen, nie Ballerspiele gespielt. Aber da wurde auf einmal diese Staffel wichtig und jene Staffel. Und Deutschland sucht den Super-Depp. Und solche Sachen waren auf einmal hoch im Kurs, ja. Und da haben wir um sie beide gebannt. Und dann kamen wir in unserer persönlichen Bibellese an den Galaterbrief, meine Frau und ich. Und wir lasen Galater 4, 19, diesen Vers hier. Und da wurde uns klar, wir müssen neu um sie ringen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Sie glaubten ja an ihn. Sie haben ihn nie abgelehnt. Aber andere Dinge waren auf einmal wichtig geworden. Da haben wir gebetet, Herr Jesus, werde ihn wieder groß, werde ihn wieder konkurrenzlos wichtig. Nimm Gestalt in ihn. Und Gott hat unsere Gebete erhört. Unser Sohn ging nach Spanien auf eine Freizeit mit Impact, wer das kennt, und hörte dort einen Vortrag über Ballerspiele und kam zurück und haute sie alle in die Tonne rein. Und wir als Eltern, wir konnten nur preisen, ja, wir konnten nur sagen, Herr, wie hast du das denn gemacht? Und unsere Tochter wurde auch wieder neu vom Herrn ergriffen. Heute machen sie uns beide große Freude, auch die Schwiegerkinder. Aber sie sind noch nicht über dem Berg, ja. Eltern bangen immer um die Kinder. Aber könnte es sein, dass hier auch Eltern sind, die um eines oder mehrere ihrer Kinder bangen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnen möge? Ob hier Ehefrauen sind, die um ihre Ehemänner bangen? Weißt du, wenn man den ganzen Tag Börsenkurse studiert, von morgens bis abends, ist auch nicht viel von Christus zu sehen. Und wenn Frauen nur Otto und sonstige Kataloge studieren den ganzen Tag, und wenn Hollywood Einzug gehalten hat, Entertainment in den Familien, dann ist nicht mehr viel zu sehen von Christus, oder? Wir wollen nie hochmütig beten füreinander, so von oben herab. Herr, du siehst hier diese geistlichen Tiefflieger und so, mach mal was mit denen. Bitte, ja nie in so einer Haltung beten, ja nie. Aber wir wollen einander helfen und Mut machen und füreinander beten, dass Christus Gestalt gewinnen möge in unserem Leben. Und noch ein letztes. Wenn Christus Gestalt gewonnen hat, dann sieht man es, dann ist die Frucht des Geistes sichtbar. Dann sehen Menschen Christus an mir oder an dir. Ich weiß, das gibt es alles nicht in Perfektion. In meinem Leben nicht, bei dir auch nicht. Ja? Eine dieser Früchte ist Geduld. Ach, ihr kennt mich zum Glück nicht gut. Ja? Sonst würdet ihr wissen, was ich für ein ungeduldiger Mensch sein kann. Ich muss 4-mal im Jahr eine Zeitschrift fertig haben zu einem bestimmten Termin. Und dann müssen mir Leute Artikel liefern oder Beiträge. Und wenn die nicht pünktlich liefern, oh, dann kann ich sehr ungeduldig werden. Und ja, ihr versteht. Oder kennt ihr das? Sonntagmorgens müssen alle fertig sein, weil man in die Gemeinde zum Gottesdienst fahren will. Und dann kommen die Damen nicht aus dem Badezimmer raus, ja? Und einmal habe ich mich hinreißen lassen und habe gesagt, um 9:30 fährt da draußen ein Auto weg. Und als ich das gesagt habe, da wurde mir schon so ein bisschen komisch. Ich dachte, oh, was, Vorsicht, das kann eine Sackgasse werden. Um kurz vor 9:30 niemand zu sehen von meinen Damen, ja. Um 9:30 saß ich im Auto und ich hatte ja gesagt, um 9:30 fährt da ein Auto ab. Da musste ich losfahren, aber als ich losgefahren bin, habe ich schon gemerkt, völlig falsch, ja. In die Sackgasse geritten mit meiner Ungeduld und später musste ich mich entschuldigen bei meiner Familie. Kommt das einigen bekannt vor hier? Nein, hoffentlich nicht, aber trotzdem, ihr seht, Ungeduld und andere Sachen, wie die uns ankleben und ich möchte so gerne, dass Christus zu sehen ist in meinem Leben, bei meiner Frau, von meinen Kindern, von meinen Mitarbeitern, die ich zu führen habe, dass Christus zu sehen ist. Wollen wir das zum Schluss mitnehmen? Ihr seht, das ist die Therapie. Paulus predigt ihnen Christus und malt ihn neu vor die Augen und zeigt, beschäftigt euch mit ihm, nicht mit Regelchristentum und schon gar nicht mit Zügellosigkeit. Das ist die Therapie und die wollen auch wir mitnehmen von diesem Nachmittag mit dem Galaterbrief. Da ist das ersehnte Wort. Aber ich hätte gerne noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr beim Hereinkommen gesehen, ich habe wieder einen Mini-Büchertisch mitgebracht. Ihr habt auch hier eine tolle Bücherstube hier, die erstrahlt in neuem Glanz seit diesem Wochenende, ja. Habe ich eben noch mitgekriegt, als da noch gepinselt wurde oder gearbeitet wurde. Und ihr könnt dort die Bücher kaufen, ihr könnt die auch im Internet bestellen oder in der Buchhandlung hier in Hannover. Bitte, da geht es nicht um Geld verdienen. Aber ich habe ein paar Bücher mitgebracht, weil ich weiß, wenn man sie nur zeigt, wer merkt sich das? Wer wird sich das später irgendwo besorgen? Wenn man es mitnehmen kann, nimmt der eine oder andere doch etwas mit. Wir haben gerade den Galaterbrief im Überflug betrachtet, so Hauptstollen gegraben. Wenn ihr Nebenstollen graben wollt, wenn ihr euch tiefer mit dem Brief beschäftigen wollt, habt ihr hier von Arnold Fruchtenbaum ein